Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Es sind Andy und Nikul auf Jarik und Gaskul. Sie boltern geschwind und fahren Whirlwind, weil sie Freunde sind.
Was geht ab, Leute? Moin.
Hallöchen.
Wie na? Cool war das denn?
Ja, wir begrüßen euch zu Staffel 2 Armageddon-Kriege. Ist das nicht fantastisch, Nico?
Ja, Mann, bin Armageddon 14. Wir kommen langsam ins Teenie-Alter.
Ja, auf jeden Fall, ja. Wir sind in Staffel 2, das könnt ihr auch an der veränderten Farbgebung im Episodenbildchen erkennen. Wir fangen heute mit dem Vorgeplänkel zu Armageddon 2 an. Beziehungsweise besprechen wir heute einfach mal so ein bisschen die ganzen Rahmenbedingungen, die uns damals gegeben waren, als das Ganze rauskommt, die wir heute haben. Einfach mal so ein Rundumschlag, was liefert uns alles? War for Armageddon Part 2. Ja.
Jo.
Wir starten im Prinzip rein mit ein bisschen Hobby Progress, oder? Was hast du denn so gemacht?
Dem Klassiker.
Heute nochmal ohne Armageddon Progress und dann ab nächstes Mal wieder reiner Armageddon Progress.
Aber sowas von. Ja, tatsächlich. Ich habe ein bisschen was geschafft. Alles rund um 30k tatsächlich in zwei verschiedenen Maßstäben. Also ich habe fast 700 Punkte bei meiner Death Guard bemalt. Bei der großen Death Guard. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Unglücklich war ich darüber, dass der gute Grabowski mit einer Doppel-6 in der allerersten Runde, mit dem ersten Schuss, den er setzen musste, als ich gegen ihn gespielt habe, meinen Land Raider Spartan platzen ließ. Das war natürlich so ein klassisches Phänomen. Das neue, frisch angemalte Modell auf dem Tisch und gleich wieder zum Runter.
Natürlich, Murphys Gesetz.
Murphys Gesetz auf der Tabletop-Fläche. Ja, das war natürlich sehr, sehr schade. Und ansonsten bin ich im ganz kleinen Maßstab unterwegs. Also ich habe tatsächlich fürs Legions Imperialis ja immer noch so ein bisschen, ich liebäugel gerade mit so zwei Spielplatten und bin auch schon an einer Platte, beziehungsweise dem Gelände für eine Platte gut vorangekommen und für die andere, das wird so eine Ruinenstadt, wie quasi Dresden damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Nee, wirklich, ich habe mir so ein Set von GW geholt. Und habe jetzt mir selbst Silikon, so Gießform schon zwei Stück vorbereitet, um dann halt und abgegossen. Damit ich halt nicht so viele Sets von Games Workshop brauche.
Für den privaten Gebrauch absolut zulässig.
Absolut, absolut.
Ja, musst du mal dich mit den Table Potties verknüpfen. Da ist auch gerade Legion Imperiales Thema.
Ja, und ich habe noch auch bei der Tabletop-Gruppe Nord e.V. oder so, da bin ich auch in einer WhatsApp-Gruppe drin. Da sind auch einige, haben Bock. Und ich werde wahrscheinlich auch demnächst jemanden zu uns in den Hobbyraum einladen. Und mit dem man
eine Runde dann seine Organe rausschneiden.
Eine Niere. Beim nächsten Mal alles. Ja, wir müssen erst mal gucken, ob es ankommt.
Okay.
Aber da bin ich auf jeden Fall fleißig dabei. Und das bringt auch echt Spaß.
Fantastisch. Ja, ich hatte jetzt echt lange eine Hobbypause, sag ich mal. Ich hatte echt so ein richtiges Hobby-Tief nach der Taktika und bin auch nicht so richtig rausgekommen, muss ich sagen. Bis ich dann wieder mit dem Fallout-Tabletop angefangen habe, hatte ich ja auch ein bisschen pausiert, weil viel ja Podcast-lastiges, bestimmtes 40k dabei war, beziehungsweise 30k. Und das hat mir jetzt ganz gut getan. Und jetzt habe ich echt viel Gelände für Fallout gebaut, bemalt, bin damit derbe zufrieden und habe echt jetzt wieder so ein bisschen so ein Drive. Und als nächstes mache ich mich an die Kill-Teams für unsere Eventplatte auf dem Sommerfest der Freibeuter. Da stellen wir das Homebrew First War for Armageddon Kill-Team vor. Und ja, da gucken wir mal, was wir da so noch an Figuren brauchen. Ich befürchte fast, dass wir kaum was von den Space Wars Sachen stellen können. Deswegen muss ich das alles noch bauen. Hab aber auch Bock drauf. Ich habe noch so viel Tortuga Bay, MK2 und MK3er Rüstung. Habe ich Bock drauf.
Ah, du wirst Ja, stimmt. Und die neueren Modelle, nimmst du da auch schon irgendwie irgendwas mit ins Visier?
Boah, da kam ja gesagt, noch relativ keine, gut raus. Keine Böcke, da Kohle in die Richtung zu schmeißen, wenn du eine Einliegerwohnung voll mit Warhammer-Sachen hast.
Ja.
Ich habe noch so viel Space Wolf Bits irgendwie von den alten Bausätzen, kombiniere die dann mit True Scale Marines und dann, yeah, let's call it a day, so, ne?
Also, ja, klar.
Habe jetzt auch nicht so viel Bock, mir das irgendwie so eine Box wieder für 45 Euro zu kaufen, um die auszuschlachten für ein Killteam, was ich über ein Jahr Events irgendwie immer mal vorstelle und dann nie wieder spiele. So, ne?
Ich glaube, sonst die ein oder andere Mähne gibt es bestimmt auch bei uns im, in der Hobbyrunde.
Da bin ich mir sehr sicher.
Mit Sicherheit. Ansonsten kriegst du eine Strähne von meinem rot geglockten Bart.
Und rum. Sehr gut. Kommen wir mal wieder zu einem anderen beliebten Thema, was immer mal wieder auftaucht in unserem wunderschönen Podcast und generell ja anscheinend ein hochgehandeltes Thema in der ganzen Warhammer-Welt ist, was die Leute einfach nicht loslässt. Ne?
Auf keinen Fall.
Und zwar Zeitrechnung 40k. Es ist einfach ein leidiges Thema. Mir hat der liebe Heiner geschrieben, ich zitiere, wir haben ja in der Lore den imperialen Kalender mit 1000 Tagen. Wie verhält es sich dann dabei mit Angaben über Zeiträume beziehungsweise mit Altersangaben? Dante ist 1500 Jahre alt. Der Kreuzzug hat 200 Jahre gedauert. Caiaphas Kane ist 200 Jahre und so weiter. Müsste man das dann mit 2,78, Klammer auf, 1000 durch 360, Klammer zu, umrechnen auf unseren Kalender, um genaue Angaben zu haben? Oder ist das dann ein GW-Zahlenwirrwarr? Zitat Ende. Ja, lieber Heiner, der imperiale Kalender hat zwar 1000, sag ich mal, Zeiteinheiten, da haben wir aber schon mal mit dem lieben Colt in unserer Event-Show von unserem BMK-Event letzten Jahres drüber gesprochen. Der hat das eigentlich, finde ich, ganz gut vorgetragen, muss ich sagen. Und da ging es ihm ja um Arbeitstage, dass das gar nicht 24 Stunden sind, sondern dass er mit einem Arbeitstag rechnet von 8 Stunden, wird als Tag bezogen. Und wenn man sich dann überlegt, 24 durch 8 sind 3, dann hat man die 3 als Faktor, also auch deine 2,74 oder was du da hattest. Und das dann mal die 365 Tage, die wir haben, kommen wir eigentlich auf 1000 Tage. Und so wird vielleicht die imperiale Zeitrechnung eher in Arbeitszyklen bemessen, was ja total Sinn machen würde, dass da ein Tag viel kürzer ist als bei uns, weil einfach eine Schicht gezählt wird. So, das war, glaube ich, Jans Ansatz. Wer da nochmal reinhören möchte, dem sei unsere Eventfolge von damals ans Herz gelegt. Da erklärt er das wirklich fantastisch. Also seine Gedanken dazu finde ich sehr, sehr gut.
Er hatte sogar, glaube ich, 2 Theorien noch dazu aufgestellt.
Ja, 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 ja. Das war schon sehr, sehr erleuchtend, fand ich.
Absolut, voll. Finde ich auch gut. Und es macht Sinn, dass man solche Läppchen-Zeiten weglässt wie Freizeit und so. Blödsinn.
Ja, ja, eben. Also ich finde es zwar auch ein 8-Stunden-Tag sehr human fürs Imperium der Menschheit, aber vielleicht hält man sich da an die liberalste Welt, die man finden kann. So.
Ja. Und man spricht ja nicht ohne Grund auch von Lohnsklaven. Also die sagt ja auch ein gewisses Maß an Arbeitsrecht aus.
Auf jeden Fall. Wenn es um Alter geht und sowas, wird meines Wissens nach immer in terranischen Standardjahren gerechnet. Also wenn jemand 200 Jahre alt ist, ist der auch in unserer Vorstellung nach unserem heutigen Kalender 200 Jahre alt und nicht irgendwie das Vielfache, weil er ja nach imperialen 1000-Tage-Kalender gerechnet wird. Ja, also wir haben eine Mischung aus Zahlenwirrwarr und tatsächlich ein bisschen logische Erklärung. Also wenn um Alter von Personen und so gesprochen wird, dann reden wir tatsächlich immer vom terranischen Standardjahr und das ist das Jahr, was wir auch immer noch so bedienen.
Genau.
Ich hoffe, das hat so ein bisschen geklärt, oder?
Ich denke ja. Ich glaube sogar noch ein bisschen netter erklärt sogar als Colt, weil Colt hatte das, glaube ich, recht flott erzählt damals. Und die saßen alle auf der Couch und es war ein bisschen wild. Vielleicht war das jetzt noch ein bisschen sogar leichter zu verstehen.
Ja. Für die Folge, wo Colt diesen Vortrag hält, das ist übrigens vom 20. August 2024. Das ist die Kalenderwoche 34.24. Und da wird er eingeladen aus dem Publikum und erklärt das. Das ist eigentlich ganz einleuchtend, fand ich.
Ja.
Aber ja, dann haben wir das ja auch geklärt. Sehr schön. Ich hoffe, da konnten wir dir ein bisschen helfen, Heiner. Und dann wollen wir auch in die Folge starten.
Genau. Was geht ab?
Was geht ab? Da hätte ich jetzt gerne dieses super professionelle Intro-Überleitungsding von den Table Potties. Was geht ab? Habe ich aber nicht. Und
nächstes Mal.
Wir haben den ersten Krieg gerade abgeschlossen und da fragen wir uns doch, was passiert überhaupt in den 500 Jahren zwischen Krieg 1 und Krieg 2? Der erste ist ja immer so sagenumwogen und sowas. Aber was ist da eigentlich passiert? Die Welt hat ja immer noch diese unglaublich krasse strategische Bedeutung im Segmentum Solar und hat das Ganze ja vor einem Exterminatus damals bewahrt beim ersten Krieg um Armageddon. Das wäre ja sonst die logische Vorgehensweise der Inquisition gewesen. Aber das ist den guten Leuten erspart geblieben. Dann hatten wir ja dieses krasse Nachspiel, diese Monate der Schande, wo ja so viele Leute auch umgekommen sind, so viele Leute sterilisiert wurden und. Und ja, nach dem ersten Krieg hat man sich entschieden, alles klar, wir müssen hier eh krass neu besiedeln und einiges draus machen. Also haben sie die Welt nochmal aufgestockt. Und in dem Zeitraum von 442 bis 941 M41 wurden viele Milliarden Menschen von anderen Welten abgezogen. Netter Begriff, wie das dann wirklich vonstatten ging, ist wahrscheinlich noch ein bisschen härter als abgezogen. Und nach Armageddon gebracht, ja.
Einfach mal Raumschiff auf, alles rein. Ich glaube, da gibt es irgendwie eine so eine schöne Sequenz in einem Mechanikumsbuch. Da geht es um Dockarbeiter in einem Raumhafen. Und dann kommen halt irgendwelche Wachmannschaften und lang einfach alle zu, die sie kriegen können, verfrachten die auf dieses Schiff und ja, dann ab ins Weltall, ne? Auf große Fahrt. Ist richtig lustig.
Sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall wurden da einfach durch Massenindoktrinierung der Inquisition die Menschen wie quasi Saatgut auf ein Feld geschmissen und die waren so drauf eingeschossen, also wirklich ja, Gehirn gewaschen würde ich jetzt gar nicht nennen. Den wurde einfach eine ziemlich gute Arbeitsmoral beigebracht, ganz freundlich eingetrichtert. Für die bedeutete die Industrialisierung der imperialen Gesellschaft alles. Und jeder Tropfen Schweiß muss in den Aufbau fließen. Jahre des Aufbaus im Imperium quasi. Und durch Anleitung und Unterstützung des Mechanikums wurden halt die Makropolen immer weiter aufgebaut. Durch das Mechanikus. Ne? Da hast du einen kleinen Schreibfehler gemacht.
Oh nein.
Ja. Bin ich gerade über deine Stichwortsliste gestolpert. Und das Ganze wurde wieder zu einem extrem produktiven Planeten, selbst nach der massiven Zerstörung durch den ersten Krieg um Armageddon. Und ist ein Juwel der Menschheit, ne? Eine der produktivsten Welten, die es so gibt.
Ja.
Da haben sau viele Leute mitgearbeitet aus allen möglichen Kreisen der imperialen Gesellschaft und Industrie. Aber vor allen Dingen die Dynastie der Familie von Straab heimste da allerhand Lorbeeren ein. Ja. Diese Familie war extrem gut darin, sich komplett auf den Streit rund um die Führung des Planeten zu konzentrieren und gleichzeitig die Belange der Bevölkerung nahezu komplett zu ignorieren. Gott sei Dank nur Fiktion. In Wirklichkeit haben die Menschen eines Landes oder der Welt immer den ersten Platz im Herzen von Politikern. Selbst wenn ein neuer Anführer ausgewählt wurde, der nicht zu den von Straabs gehörte, konnte man sich sicher sein, dass diese Person ermordet wurde oder eine Zeit lang als Marionette dient, um dann zugunsten der Familie von Straab abzudanken. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja wie ein Märchen made in Russia. Ist ja fantastisch. Trump. Und so kam es dann, dass 941 M41 ein junger Spross der Familie die Führung innehatte und der ließ im Vorfeld seinen Vater und seine drei Brüder ermorden. Da muss ich an eure Geschichte mit dem Sachs denken.
Ah ja, stimmt.
Wahrscheinlich gab es eine tolle Familienfeier, wo dann einfach mal am Tische gemordet und gemeuchelt wurde. Fantastisch. Oder eine schöne Hochzeit wie bei Game of Thrones.
Irgendwas ganz Feines. Ah, ja. Es gibt doch auch noch irgendwie so einen Fantasy-Film, Der Sternwanderer. Eigentlich eine ganz knuffige, fiktive Geschichte. Geht auch um halt so ein Fantasie-Königreich. Und dieses Königreich wird auch von einer Familie beherrscht. Und die Krone erlangst du eigentlich dadurch, dass du deine Brüder umbringst. Und genau das passiert halt auch in diesem Film. Und dann sieht man halt, bis es entschieden ist, wer die Krone innehat, die ganzen verstorbenen Brüder in der jeweiligen Art und Weise, wie sie verstorben sind, so als Geist erscheinen hinter denen. Also einer wirkt immer ertrunken und nass, der andere so gequetscht, weil er
bisschen, halt bisschen wie bei 13 Geister.
Ja, ja, stimmt.
Geiler
ja,
genau. Film übrigens.
Immer noch Film. Böse, ja. Ja, und das ist aber auf eine witzige Art und Weise schon ganz wirklich. Ja. Genau.
Ja, sehr, sehr schön. Und auf was können wir uns so freuen? Also was, in welcher Vielfältigkeit und Ausführlichkeit werden wir eure Gehirngänge, genau, eure Gehirngänge in den nächsten Monaten mit unseren lieblichen Zungen und Stimmen verwöhnen?
Also Nico. Gehirngänge.
Gehirse.
Gehirse. Und die Gehirsegänge werden auf jeden Fall sich auf einige Sachen freuen können. Man darf sich freuen auf einen mal sehr kleinen Hegel auf Urk. Nee, will ich nicht drauf eingehen. Vor allem auch noch nicht, was ein Hegel ist. Das werdet ihr alles dann noch erfahren.
Ist nicht Hegel, also nicht erschrecken.
Hegel. Also ich glaube, man spricht Hegel aus. Dann und nicht, ich wollte gerade sagen, nicht Haggis. Dann, man darf sich tatsächlich wohl auch auf das wohl folgenreichste Abfeuern eines Bolter-Projektils in der jüngeren menschlichen Geschichte freuen.
Mhm.
Es hat Folgen, sage ich euch.
So ist es.
Ein brillanter Arzt wird in Erscheinung treten, also brillant für Kopf-OPs.
Dr. Stefan Frank.
Der Arzt, dem die Patienten nicht trauen. Ja. Auf jeden Fall wird das eine fulminante, actionreiche Szenerie.
Ja.
Dann auf eine im Müll wühlende Krankenschwester mit einer Erleuchtung. Auf die könnt ihr euch freuen. Und
Halleluja,
nein,
gepriesen sei er.
Ganz genau, auch darauf können wir uns freuen. Auf ein Halleluja. Aber zur Krankenschwester noch gesagt, nein, ich bin es nicht. Auch wenn ich jetzt gerade davon erzähle.
Du trägst auch gerade dein Kostüm.
Nein, ich habe wie immer bei unseren Aufnahmen unten nichts an.
Aber obenrum sehe ich die Bluse.
Okay, ja, stimmt. Erwischt. Dann, was wollen wir denn noch? Was wollt ihr überhaupt noch? Wollt ihr euch auf einen riesigen Felsen freuen? Ja, auf den könnt ihr euch freuen. Was noch? Oh ja, ihr könnt euch auf den Niedergang von einem Hermann freuen.
Der beste Niedergang eines Hermanns seit den Nürnberger Prozessen, würde ich meinen.
Der im Vorfeld sehr von sich selbst überzeugt war, würde ich fast behaupten. Dann freut euch auf einen aufstrebenden Stern namens Sebastian.
Spoilerwarnung, es ist nicht Sebastian Thor.
Oh, gut, dass du darauf hinweist. Ich hätte da, oh, ja, das war knapp. Dann auf eine extrem verlustreiche Schachpartie könnt ihr euch freuen. Ja, Mann.
Tell me more.
Oben, unten, mittig, das geht überall durch. Und zu guter Letzt ein großes Finale von einem Louis. Darauf könnt ihr euch auch noch freuen.
Sehr gut.
Ja. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles erzählt. Wir können eigentlich direkt in den dritten Krieg gehen, oder?
Könnte man meinen.
Aber Pustekuchen, Leute. Wir wollen euch noch so ein bisschen was zur, ja, also erstmal zu dem erzählen, was wir so machen. Und wo man sich so Infos reinholt und was den Lore-Teil angeht. Damit sind wir jetzt durch und wollen euch aber noch mal ein bisschen was erzählen, wie es um die Geschichte stand. Also wie und wann tatsächlich der zweite Krieg um Armageddon eigentlich Einzug hielt ins Games Workshop-Universum beziehungsweise in unseren Horizont. Und tatsächlich der zweite Krieg um Armageddon hat bereits die ersten Erwähnungen, noch bevor ich überhaupt Bock auf das Games Workshop Spiel hatte, erschien es bereits, und zwar so richtig in Erwähnung gab es das Spiel, also gab es eine Spielereihe namens Wargame Series und aus dem Jahre 1992, also wirklich schon ein ganz gutes Stück her. Und das erste Spiel dieser Art war Battle for Armageddon.
Das war so ein bisschen wie Stratego, ne?
Ja, genau. Das war ein Spiel, der Designer Jervis Johnson, der hat tatsächlich ein Spiel entwickelt,
Mit dem habe ich ein Foto.
Ach ja. Oh nein, jetzt bin ich neidisch. Jetzt fällt der Groschen. Du Arsch. Fuck. Ja, oh nein. Oh. Und ich auf der Taktik, er war noch so blau und ich dachte, ich so, okay, ja, dann lass ihn mal ein bisschen nerden. Jetzt mittlerweile, oh, okay. Vielleicht kannst du mir das Bild zukommen lassen und ich kann dein Bild, deinen Kopf wegretuschieren. Das wäre schön. Das stelle ich mir dann ins Regal.
Sehr gut.
Jedenfalls, dieses Spiel, das fand komplett ohne irgendeine Art von Figur statt. Da gab es ein Spielfeld, also man hat den Kontinent Armageddon, ich glaube Armageddon Primus ist da zu sehen. Das ist halt so ein, ja, wie Andy schon sagte, so ein bisschen wie Risiko aufgebaut in einzelne Segmente und Sektoren, wo die ein oder andere Makropole auf dem Spielfeld auftaucht. Das Spielfeld wurde übrigens von Mark Gibbons designed. Den werde ich nachher auch nochmal erwähnen. Und da kommen halt sowieso auch noch ein, zwei andere oder ein besonderer Name, den kennt ihr auch mit Sicherheit, William King. Das ist derjenige, der die Kampagnengeschichte geschrieben hat.
Der die Original Space Wolves Trilogie
ganz genau, der hat da ganz ja, früh 40k.
Kleiner Fun Fact nochmal zu diesem Battle, wie heißt das Ding?
Battle for Armageddon.
Das haben tatsächlich hier Apologist mit seinem Ashes of Armageddon Projekt, das ist ein Second War for Armageddon Community Event, der hat auch einen Blog dazu, packen wir auch in die Shownotes. Die haben das tatsächlich als Grundlage für ihre Kampagne genommen. Diese ja. Karte mit den ganzen Blips und sowas, fantastisch.
Richtig gut. Ja, genau. Es geht nämlich, man hat tatsächlich Blips, man hat Karten, Ausrüstungskarten, sowas in der Form und man hat halt ein paar Würfel gehabt. Das war eigentlich alles rund ums Spiel. Und da waren dann halt auch alle möglichen Fraktionen schon vertreten. Also klar, die Orks auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Menschen, sowie aber auch die drei eingesetzten Space Marine Orden. Blood Angels, Ultramarines und Salamanders. Und auf dem Cover selbst sieht man auch Oldschool Salamanders, wie sie halt gegen Orks spielen oder kämpfen viel eher. Und tatsächlich, dieses Spiel ist für zwei Leute. Spieldauer 120 Minuten war es damals angesetzt. Ich bin aktuell bei zwei Leuten hinterher, die in einem räudigen Zustand das bei eBay haben. Und ich bin schwer am Überlegen, ob ich mir eine dieser räudigen Boxen hole. Bei einer fehlen drei und bei der anderen vier Geschichte, Blips. Auf jeden Fall warte ich wahrscheinlich noch einen Monat. Aber das wird dieses Jahr wohl mein persönliches Geburtstags Geschenk, Wunsch, wie auch immer. Also fühlt euch frei, schenkt mir ein paar davon. Ich würde mich freuen. Nein, genau. Aber das ist auf jeden Fall.
Das zocken wir dann auf jeden Fall mal eine Runde, ne? Das wird nicht einfach nur in den Schrank gestellt. Das finde ich richtig geil, wenn wir da dann auch nochmal so eine kleine Review zu geben können.
Da habe ich richtig, richtig Bock zu. Naja, auf jeden Fall da in rund um diese ganze, also William King hat in dieser Kampagnengeschichte bereits halt dieses den zweiten Krieg um Armageddon bereits erwähnt. Und das fand, wie gesagt, merkt euch die Zahl, 1992 statt. Ein Jahr später passierte etwas, das wird Andy gleich mal erzählen. Und da hat William King wahrscheinlich mit seiner Kampagnengeschichte bereits schon den anderen Autoren von Games Workshop so ein bisschen zugearbeitet. Genau.
Absolut. Und genau, 1993, wie du schon gesagt hast, kam dann die zweite Edition von Warhammer 40.000 raus. Wir erinnern uns alle an dieses fantastische Cover-Artwork von John Blanche, Blood Angels gegen Orks. Und der Posterboy auf diesem Cover ist natürlich dieser Space Marine, dieser Blood Angels Captain, der seine gelbe Energiefaust hochreckt und seinen gelben mit schwarzen Blitzen verzierten Bolter reckt und auf die Feinde schießt. Übrigens die Game State 2012 Miniatur. Fantastisch. Das ist so ikonisch und war tatsächlich mein Einstieg in Warhammer 40.000. Ich habe ja kurz vor der dritten Edition angefangen und da war die zweite noch. Und ich habe tatsächlich noch meine original zweite Editions Grundbox drüben in meinem Hobbyraum stehen.
Oh, okay, das ist schon wieder neidisch.
Genau das Ding, was ich damals zu Weihnachten bekommen habe.
Oh, fett.
Habe ich immer noch. Fett. Und fantastisch, ne? Dieses uralt 40k-Logo, gelbes Logo mit roter 40.000 drinne.
Episch.
Oldschool. Wir haben hier
dieser Schriftzug, der erinnert einen voll an diese, auch diese Zeit der frühen PCs. Also so ja, C64, total. Ne? So
dieser Schriftart. Chrome-Effekt einfach.
Ja,
Oldtimer pur. Und man hatte damals diese geile Grundbox mit diesen Monopos, Orks, Gretchens und Space Marines. Die Leute, man kennt es einfach, ne? Man hat 20 Orks drin, 40 Gretchens, 20 Space Marines, sau viele Pappkarten. Diese Edition war einfach sehr, sehr sperrig, ne? Das muss man einfach so sagen. Ich meine, kein Vergleich mit Rogue Trader, da sind wir uns alle einig, aber trotzdem wahnsinnig komplex. Und diese ganze Box, ja, du hattest Papp-Cybot der Orks, den du nur auf so eine Base gestellt hast und damit halt dieses Modell nicht in der Box ist. Du hattest halt einfach einen Papp-Aufsteller, der halt offiziell zugelassen war.
Ja.
Und ganz viele Karten. Du hattest verschiedene Handgranaten, die verschiedene Effekte auf dem Feld gemacht haben. Vortex-Granaten mit so einem Energiefeld, was entstanden ist. Und. Wirklich total crazy. Wir haben die Regeln wurden total aufgebohrt. Das war damals ein Riesenschritt von Rogue Trader, obwohl ich Rogue Trader nie gespielt habe. Wenn man sich das durchliest, ich habe das Rogue Trader Regelbuch mir schon mehrfach zu Gemüte geführt und es ist einfach crazy, wie viel Rollenspiel und wie wenig kompetitives Tabletop da drin war damals.
Ja.
Und das sind quasi die Grundsteine für das kompetitivste Tabletop, was es heutzutage so gibt. Und was am meisten gespielt wird, waren ja ganz, ganz andere. Du hattest ja damals zum Beispiel, was ja total witzig ist mit der kommenden Horus Heresy Edition, die uns jetzt ins Haus steht. Du hattest damals verschiedene, sag ich mal, psychologische Werte auf dem Einheitenprofil, nämlich Intelligenz, Cool und Willensstärke neben dem Moralwert. Und da ist uns ja nur der Moralwert geblieben. Und jetzt in der neuen Edition Horus Heresy kommen diese ganzen Werte zurück.
Ja, ich bin also, auch echt gespannt.
Riesenschritt. Rogue Trader kommt zurück. Den wir seit der, also das wurde mit der zweiten Edition ad acta, also mit Rogue Trader ad acta gelegt und seit der zweiten Edition gab es das eigentlich nicht mehr und das kommt jetzt bald wieder. Ich bin total gespannt, das mal auszuprobieren. Ja, was diese Edition sonst noch ausgezeichnet hat, sind natürlich die Goblin Green Bases. Ja. Jede Schlacht, die man in irgendwelchen Spielberichten gesehen hat, hat im Prinzip auf einer grünen Wiese stattgefunden. Man hatte immer diese giftgrüne Knalleroberfläche von jedem Schlachtfeld. Es waren immer diese charakteristischen kugelförmigen Kakteen auf jedem Schlachtfeld mit den roten Stacheln. Es wurde es wurde gefühlt irgendwie immer im Dschungel gekämpft. Du hattest immer die gleichen Ruinen. Die Pappruinen aus der Grundbox damals auch einfach legendär. Da waren massenweise Pappruinen.
Ich wollte gerade sagen, da waren noch richtig viele dabei. Ne? Nicht nur bei irgendwie so einer Hausecke.
Dadurch, dass die ganzen Freunde von meinem großen Bruder das gezockt haben, die haben sich halt alle diese Grundboxen gekauft und immer die Armeen ausgetauscht. Einer hat immer die Orks genommen, der andere hat immer die Space Marines genommen. Und man hatte halt von diesen Pappruinen, ich weiß nicht, wie viele ich davon früher hatte und heute habe ich keine einzige mehr davon. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Die sind irgendwann mal im Altpapier gelandet, glaube ich. Ist natürlich ein Jammer, aber ja, mal ehrlich, würde man heute wahrscheinlich
auf der Strecke
nicht mehr benutzen, ne?
Ja.
Und Charaktere konnten halt mehr ausgearbeitet werden. In dieser Edition, das war ein Riesenschritt, gab es besondere Charaktermodelle und die Story von Warhammer 40.000 wurde halt echt angefangen zu definieren, ne?
Ja.
Aus Rogue Trader wurde wahnsinnig viel geretconnt quasi und es wurde wirklich jetzt so ein bisschen gestreamlined, ne? Es wurde halt gesagt, das sind Space Marines und das sind keine Halbelder mehr oder irgend so ein Quatsch. Es wurde halt viel mehr Bezug auf dieses Grim Darke genommen und tatsächlich diese ganz so viele Spaßfaktoren gestrichen.
Nee, das ging ja eher so in der dritten los.
Ja, das ging da noch weiter.
Aber da wurden schon eine Menge Sachen rausgenommen.
Von vielen Relikten der Rogue Trader Zeit verabschiedet, ne?
Ja, das stimmt. Übrigens auch Kreaturen und Wesenheiten, von denen ich noch nie vorher gehört habe. Also ich habe ja nun auch hier mich mit der zweiten Edition ja auch nochmal vermehrt beschäftigt. Wie lustig. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher von irgendeiner Art von Zoarts geschrieben.
Zoots. Ja, das gehört. Sind ja so Minotauros.
Ja, genau, so Zentauren,
genau.
Ja. Und wovon es wahrscheinlich, glaube ich, nur zwei Arten von Modellen gab aus Rogue Trader Zeiten.
Ja.
Und mittlerweile sagt man, das war irgendwie so eine Abart oder Invasoren, infiziert durch die Tyrannien und sowas.
Ah, okay. Aber das sind ja zum Beispiel so Sachen, würde ich nie ausschließen, dass die nicht auch wiederkommen, ne? Weil zum Beispiel der Ambul war ja auch eigentlich so ein uralt Modell, was auch nie wieder erwähnt wurde. Und das kam ja durch Necromunda dann tatsächlich auf. Ja, da gab es diesen Umbul-Bot. Und ich glaube, in Blackstone Fortress kam dann der Umbul tatsächlich.
Ja, und mit den Squads haben wir es ja nun auch live erlebt.
So ist es, ja. Ja, ja. Ja, aber wenn man sich damals die Armeelisten und so anguckt, ne, in der Grundbox war zum Beispiel der Codex Imperialis drin, ne, das ist so ein Heftchen mit vielen Hintergrundinfos, aber auch tatsächlich Armeelisten zu im Prinzip allen spielbaren Fraktionen, so, also Profile und. Und da gab es halt von jedem Einheitentyp so viele verschiedene Arten, ne, verschiedene Skriptoren, oder dann hattest du Kultisten der Chaosgötter. Da gibt's nicht irgendwie Kultist und Sergeant oder so, sondern es gibt Kultist, Champion, Held, Superheld, Psioniker, Champion, Lexicanus, Magister. Und so ist es im Prinzip bei jeder Art von Einheit. Ne? Also es ist total spannend. Finde ich total, total gut. Und die Artworks sind natürlich fantastisch. Ich blätter das hier gerade nebenbei durch. Großartiges Buch, großartige Edition. Ist bei mir absoluter Nostalgie-Wohlfühlfaktor. Ich hätte auch so Bock, mal wieder mit solchen Armeen wie von damals wirklich die zweite Edition zu spielen.
Es gibt ja auch einige, die da ja auch das ein bisschen anstreben. Ich glaube, auch in unserem Dunstkreis, da müssen wir mal überlegen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich auf der einen Seite, ja, habe ich Bock, weil es war wirklich eine unfassbar farbenfrohe Zeit. Die ganzen ja, eigentlich so jedes Armeebuch, jede Armee und wie gesagt durch die Goblin Green Bases war alles ein bisschen poppiger, bunter und greller.
Mir ging es gerade gar nicht so sehr um die Optik. Also ich hätte schon Bock, das mit hübschen Armeen so wirklich grimdark und furchtbar zu spielen. Aber diese Regeln, ich finde das so interessant. Das geht mir aber auch jedes Mal so, wenn ich Rogue Trader lese. Ich finde das so interessant einfach. Hätte so Bock, so ein Rollenspiel, D&D-charaktermäßiges 40k zu zocken. Wenn ich alleine lese, wie viele verschiedene Arten von Kultisten ich da einsetzen kann, da kannst du so viel Charakter reinbringen. Und wir kommen noch zu den Kampagnenregeln von damals, dass du wirklich, also wie sich die Armee über eine Kampagne entwickelt hat, einfach spaßig.
Ja. Super. Ja, mein persönlicher Eindruck von damals, also ich kann ja auch mal kurz erzählen, wann ich eingestiegen bin im Endeffekt. Ich habe auch zur zweiten Edition Blut geleckt. Und zwar 1995 habe ich den deutschen White Dwarf Nummer 5 gekauft. Das war so mein Einstieg für 5 Mark, glaube ich. Und da war damals eine Schlacht drin, eine 40k-Schlacht und auch eine Warhammer Fantasy-Schlacht, meine ich. Und bei der 40k-Schlacht, da war die imperiale Armee auf einem Stützpunkt und wurde von Tyranniden angegriffen. Und diese Tyranniden hatten halt den Auftrag, ich glaube, die waren sogar doppelt so stark von den Punkten her, aber die mussten halt die Menschen ausrotten, bis auf den letzten Menschen. Und immer wenn eine Tyrannideneinheit vernichtet wurde, griff sie wieder über die Flanke an. Und das Coole bei den Spielberichten damals, jeder einzelne Termagant oder jede einzelne Kleinstfigur war so als Grafik, als kleiner Punkt auf dem Spielfeld, was so zweidimensional aufgezeichnet war, immer zu sehen. Und dann hat man steckte da so richtig in diesem Spielbericht drin. Okay, und da wurde wieder was gestrichen. Oh, da ist ein Explosionszeichen. Da ist was Ordentliches hochgegangen. Stimmt, da war auch noch daran erinnere ich mich noch, Assassine, wie hießen denn noch Eversor? Assassine, diese Nahkampfbestien. Und da, wo der dann draufgegangen ist, gab es auf einmal so eine riesige Explosionsschablone und so weiter. Ach, das war grandios. Und das fand ich schon richtig, richtig gut. Und das hat mich auch mächtig abgeholt. Aber tatsächlich hat mich da das nur zum Figurenhobby gebracht. 40k stieg ich dann tatsächlich 2 Jahre später ein, über den Umweg von Gorka Morka. Also, oder Gorka Morka, für die das da draußen nicht kennen, das ist ein von Andy Chambers und Gavin Thorpe entworfenes Spiel auf einem entfernten Wüsten-Exoplaneten, wie auch immer, auf den ein Space Hike gelandet ist, also gelandet im weitesten Sinne eher abgestürzt, hat quasi die Welt sterilisiert und jetzt leben da nur noch Orks, fast nur noch Orks. Und die bekämpfen sich und das ist so ein bisschen im Necromunda-Stil, dass man halt Ork-Banden bildet, entweder im Zeichen von Gork oder Morg. Und dann geht's gegeneinander und die Währung, mit der man seine Einheiten ausgerüstet hat, das waren Zähne. Und das, ach, grandios. Super spaßiges Spiel. Und tatsächlich, ja, ich habe angefangen, glaube ich, Untote zu sammeln, 95 Skelette, und die habe ich komplett eingetauscht gegen Gorkamorka Grundbox mit ein bisschen mehr Stuff dabei. Und das war halt mein Verhängnis. 40k hielt Einzug. Das war schon spannend.
Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, zweite Edition ist für mich wirklich ganz, ganz was Besonderes, und da ist der zweite Krieg um Armageddon nicht zu von zu trennen. Und du hast noch vor der Show, hast du quasi gefragt, was so unsere Highlights sind. Ne? Mhm. Willst du anfangen? Was ist dein persönliches Highlight aus der zweiten Edition?
Also mein persönliches Highlight ist tatsächlich optischer Natur. Und zwar habe ich mir auch einfach nochmal auch im Rahmen dieser Recherche die ja, die ganzen Cover-Artworks angeguckt, rund von den Kodizes, die rausgekommen sind, von diesen ganzen Hauptarmeen, die halt weitergeführt wurden. Und ich, es ist mir so wieder, hat sich sofort wieder mein Herz gebrannt. Ich kannte das Bild ja von damals. Und da geht's auch um den von uns bald begutachteten Charakter. Auf dem Ork-Codex-Cover erscheint der alte Ghazghul Mark Uruk Thraker in der tatsächlich alten Position. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das alte Zinnmodell, das war ja, ist ja so groß wie ein Boss von heute.
Ja, das sieht aus wie Attila, der Hunne halt einfach, ne?
Richtig, richtig doll. Und aber dieses Artwork ist so unfassbar geil. Dieses in rot-orange gehaltene Hintergrund mit ganz viel Schachbrett auf jeden Fall. Unglaublich coolen Grimassen der Orks. Also es ist ein richtig, richtig, richtig geiles Artwork. Und das ist übrigens auch von dem Mark Gibbons, den ich vorhin schon einmal erwähnt hatte. Mhm. Und das ist so ein absoluter Augenschmaus. Alle anderen Coverarts sind auch irgendwie cool, aber stecken bei weitem zurück, wenn es darum geht, irgendwie cool auszusehen, weil das, wie er da so seinen Fuß aufstampft und nach vorn marschiert, die Ikone der Orks, und die dann nachher dann natürlich auch für uns eine Rolle spielt, das ist schon ein Eyecatcher. Das ist so für mich echt ein ganz persönliches Highlight.
Auf jeden Fall. Ja, mein Highlight ist tatsächlich die Sperrigkeit der zweiten Edition, weil ich habe jetzt zu Recherchezwecken auch nochmal das alte Regelbuch und so durchgegangen und bin tatsächlich hängen geblieben bei den Gebäuderegeln von Warhammer 40.000, wo du ja heutzutage im Prinzip gar nichts mehr hast. Wenn ich so Turniergelände sehe, kriege ich immer das kalte Kotzen.
Oh ja.
In diesen Pappel-Ruinen, wo dann ganz klar definiert ist, wo die Base endet und es wird nichts mit dem Zufall überlassen.
Schlimm.
Man redet einfach gar nicht mehr miteinander. Tabletop für Menschen, die Tabletop hassen. Aber damals hattest du halt echt, konntest Gebäude zerstören und sowas.
Ja.
Und dann wurde der Gebäudetypus nochmal bestimmt. Ist es Zelt oder ähnliches? Ist es Lehm, Ziegel, Holz oder Wellblechhütte? Ist es Plexiglas oder Kunststoff? Ist es vielleicht Backstein, Beton oder Plastonit? Ist es vielleicht Stahl oder Keramit? Oder Adamantium, Plastonit, T-Stahl? So hat das Haus einen anderen Panzerungswert bekommen. Dann gab es noch eine Schadenstabelle, was dann passiert ist, wenn man da durchgegangen ist. Und damit nicht genug. Wir gehen über zum Kapitel Türen. Denn ich zitiere: Normalerweise gehen wir davon aus, dass Türen offen stehen oder von allen Modellen ohne weiteren Aufwand geöffnet werden können. Wo sich jetzt 10. Editionsspieler wahrscheinlich sagen, oh, puh, nein, nein. Wenn ein Gefecht sich jedoch um die Eroberung eines Bunkers, einer Geschützstellung oder einer anderen militärischen Einrichtung handelt, nehmen wir an, dass alle Türen gegen unbefugten Zutritt gesichert sind. Die Verteidiger besitzen natürliche Schlüssel oder kennen den benötigten Code, um die Tür zu öffnen. Die Angreifer hingegen müssen Türen aufsprengen oder zerschießen, um die Innenräume zu gelangen. So, Jetzt gehen wir ins Kapitel Regeln. Wenn deine Truppen eine Tür zerschießen wollen, dürfen sie nichts weiter als 6 Zoll von der Tür entfernt sein und treffen diese dann automatisch. Natürlich können deine Jungs auch versuchen, die Tür mit Hilfe von Nahkampfattacken aufzubrechen. Türen haben genau wie Gebäude je nach Material unterschiedliche Panzerungswerte, die du auf der folgenden Liste entnehmen kannst.
Alter,
wie geil. Plexiglas, Kunststoff, Backstein, Beton, Plastonoid, Stahl, Keramit, Plastonoid, T-Stahl, Adamantium. So geil, ich liebe das.
Aber und eine Sache habe ich voll vergessen,
so
oder?
So wurstet man sich im Prinzip durch die komplette 2. Edition. Das ist crazy, was es einfach für eine Fülle an Regeln gibt, die meisten Leute wahrscheinlich nie benutzt haben.
Alter, ja, stimmt.
Ich liebe das. Ich finde das richtig geil. Da kann man aber auch so viele schöne Sachen für Homebrew-Kampagnen rausnehmen, ne?
Beim Aufziehen der Türenarten habe ich aber eine Sache echt vermisst. Das müsste ja damals auch noch relativ gang und gäbe gewesen sein. Du hast ja mit keiner Silbe irgendwie den Perlenvorhang irgendwie erwähnt.
Stimmt. Perlenvorhang hat wahrscheinlich noch ein eigenes Kapitel. Verschiedene Arten von Perlenvorhängen.
Stimmt, ja. Oder ist ein Errata aufgetaucht.
So ist es. Muss rein. Ja, aber das ist im Prinzip der 2. Krieg um Armageddon ist im Prinzip gleichzusetzen mit der 2. Edition. Denn in dieser Grundbox, das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, ist auch das Battle for Armageddon Szenarios Buch von Andy Chambers und Bill King drinne. Und da hast du ein bisschen Vorgeschichte zum 2. Krieg um Armageddon. Das ist so ein kleines Schwarz-Weiß-Booklet gewesen.
Ja, das ist tatsächlich in der Post. Da bin ich gespannt. Das kriege ich bald.
Geil. Auf jeden Fall haben wir euch jetzt nicht den Tipp gegeben, aber man kann das auch googeln und findet es bestimmt auch irgendwo als Download.
Verdammt.
Habe ich natürlich nicht selber gemacht. Kann ich mir nur vorstellen. und da sind ganz viele Missionen drin, die auch hintereinander gespielt werden können. Und das bezieht sich total auf die Grundbox, auf die Arten von Ruinen, die da eingesetzt werden. Da wird aber am Anfang auch darauf hingewiesen, dass man das alles beliebig verändern kann, um das zu variieren. Hier geht man von Blood Angels gegen Orks aus. Und so hast du dann diese ganzen Szenarios, wo du dich durchkämpft. Das sind 4 Szenarios insgesamt. Szenario 4 ist dann The Strong Point. Und da geht es um die Eroberung von so einem Bunker. Da kommen wahrscheinlich noch unsere tollen Gebäuderegeln zum Einsatz. Und das Witzige ist, du hast am Ende dieses Booklets, hast du nochmal das Ganze als Playing the Scenario as a Campaign und da wird für jedes einzelne Modell gewürfelt, ob es, wenn es als Verlust entfernt wurde, ob es im nächsten Spiel wieder dabei ist, weil du hast im Prinzip deine Grundarmee, die du durch die ganze Kampagne spielst. Ich meine, das sind 4 Szenarios, das kannst du an einem Wochenende machen, so, ne? Aber ja. Dann für jedes einzelne Modell wird gewürfelt, nicht für den Trupp oder so, dass der irgendeinen Nachteil hat. Nein, es wird für jedes einzelne Modell gewürfelt. Gretchens und Gretchens kriegen immer -1 auf den Wurf.
Wie
und
gemein.
Modelle auf der Gewinnerseite kriegen +1 auf den Wurf. Da gab es von 5 bis 6. The model was only knocked out or suffered a flash wound and may find again in the final scenario. The battle for the bridge. Und 3 bis 4 ist, the model is seriously wounded and may take no further part in the campaign. Und 1 bis 2 ist, the model is dead, dead, dead. So, und da gab es auch noch eine Reinforcement-Tabelle, denn es können auch Verstärkungen eintreffen, auf die du auch wieder würfelst. Also fantastisch, toll. Dieses Booklet ist auf jeden Fall, also wenn ihr das mal irgendwie schießen könnt bei eBay oder so, macht das, ist cool. Finde ich richtig, richtig gut. Genau, und so hangeln wir uns anhand von Material, die wir zum 2. Krieg um Armageddon haben, hangeln wir uns dann auf gewohnte Manier durch die Lore-Parts. Wir werden natürlich die verschiedenen Space Marine Orden, die da drin vorkommen, auseinandernehmen. Also Blood Angels, Ultramarines und Salamanders. Salamanders war mir tatsächlich gar nicht so klar. Das habe ich jetzt erst im Vorfeld wieder rausgefunden, dass ja, die ganzen Versorgungsrouten und Zivilkonvois und sowas beschützt haben.
Ja, und tatsächlich war der tatsächlich auch der Chapter Master mit an Bord. Aber der war gerade mal 3 Jahre lang Chapter Master, als er dann auf den, da auf einmal den Orden in den Krieg führen musste.
Na, guck mal.
Also das war richtig.
Früh übt sich. Ja, aber, ist ja nicht so, dass so ein Space Marine einfach so Chapter Master wird. Der hat ja auch schon ein bisschen was vorher gemacht.
Ja, klar.
Aber, genau, da führen wir euch durch, stellen euch die Orden vor, wir stellen euch die Orks nochmal vor, was da wirklich die Hauptkontingente ist. Natürlich Vorgeschichte zu den Hauptakteuren dieses Konflikts. Da empfiehlt sich auf jeden Fall das, Gasgul Audiodrama. Ist richtig, richtig cool. Auch geil gelesen. Leider nur auf Englisch, aber wer sich dem stellen möchte, ist echt witzig. Da wird Makari, Gasguls kleiner Gretchen, Diener, wird da befragt von der Inquisition und enthüllt so die komplette Origin-Geschichte von Gasgul. Das ist richtig cool. das, also wir nehmen, wie gesagt, wie es schon von unseren Großprojekten kennt, wir nehmen alles irgendwie durch. Durch den Ersten Krieg haben wir natürlich Sachen wie die Stahllegion etc. schon beleuchtet, ne? Salamander-Fans kommen endlich auf ihre Kosten mit eigener Primarchen- und Legions- bzw. Ordensfolge. Haben wir im Radarboard immer drauf schon warten müssen. Nee.
Haben wir nicht?
Haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, das kommt bei Armageddon Krieg 3. Da war mir aber nicht ganz klar, dass die schon im Zweiten Krieg auftauchen.
Aber ich meine, haben die Salamanders nicht schon eine...
Nein.
Okay.
Hat sich Jeremy immer beschwert. Gab's nie? Kommt jetzt. Okay. Ja, wie gesagt, und dann werden wir als Finale dieser Staffel dann tatsächlich den Konflikt in ein oder mehr Folgen besprechen. Wie gesagt, der Zweite Krieg ist noch relativ übersichtlich. Ja. Richtig schlimm wird's erst in der dritten Edition, beziehungsweise dem dritten Krieg um Armageddon.
Oh ja.
Die dritte Edition kam nämlich, also das wollen wir jetzt nur kurz anreißen, weil in dieser Staffel soll es um den Zweiten Krieg gehen.
Ja.
Die dritte Edition kam halt 1998 raus. 1997 habe ich, der kleine Andy, hat angefangen, Warhammer 40.000 zu sammeln und zu spielen. Und da kam die neue Grundbox mit Space Marines und Dark Elder raus. Dark Elder damals das erste Mal als wirklich spielbare Fraktion.
Ja.
Und tatsächlich hat meines Gefühls nach Warhammer da das erste Mal diese voll Grimdark-Packung bekommen. Ich meine, die Stories waren immer schon Grimdark, aber vom ganzen Look, die Optik, ging es in der dritten Edition, das Regelbuch sah nach schwarzer Bibel aus, sag ich mal. Alle Artworks wurden wirklich, selbst die Cover-Artworks waren finster. Und das war normalerweise immer so, dass die sehr farbenfroh und, sag ich mal, eher Sci-Fi witzig aussahen und man erst dann beim richtig Reinlesen ins Grimdark gekommen ist. Und das hat sich in der dritten Edition so ein bisschen geändert. Da wurden dann halt auch die Cover-Artworks finsterer und
ja, der ganze Look wurde weiter doll
definiert. Ne?
Ja, ich habe das auch nochmal, ich hatte mir so beide Seiten mit den Covern von der zweiten und dritten Edition der Codices irgendwie gegenübergestellt. Und das ist krass. Auf der einen Seite hast du so einen bunten Regenbogen und auf der anderen Seite hast du so Weltuntergangsstimmung gefühlt. Also es ist echt ein krasser Kontrast. Und der Kontrast, der zeigte sich auch schon gleich in dem großen, ich sag mal, in dem Logo. Da hatten die dann ja auf einmal nicht mehr dieses schön poppige, goldene, rote Logo, sondern auf einmal dieses grün schimmernde Logo auf schwarzem Hintergrund. Meiner persönlichen Meinung nach war es so, dass das Schwächste von allen Logos, die sie jemals hatten, also ich persönlich finde es nicht so geil, aber das war tatsächlich das Logo, was sich auch durch mehrere Editionen durchgezogen hat. Also ich glaube, 7. bis 8. Edition oder so, war es dann halt immer dieses grün schimmernde Logo. Fand ich so, boah, okay.
Aber ja. Ja, es war halt alles so abgetönt, ne? Und auch die, was ich eigentlich einen ganz coolen Weg für Einsteiger fand damals, war, dass diese ersten Codex, die damals rauskamen, oder Codices, die damals rauskamen in der dritten Edition, waren halt echt nur so Heftchen, ne? Das waren echt so dünne Heftchen, wo im Prinzip das Nötigste drinne war.
Voll.
Und ich es wirklich eher um Armeelistenbau ging,
so als kurz
um Hintergrundinfos. Also sei es jetzt Space Marines oder Dark Elder, das waren alles so richtig dünne Heftchen.
Ja.
Wurden dann aber stetig erweitert. Ne? In nomine Imperatoris Artikel waren auf einmal in den White Dwarfs mit wirklich fundierten neuen Regelerweiterungen. Du hattest Erweiterungskodex für Blood Angels, für Space Wolves, Dark Angels. Du hattest Sachen wie den Codex Armageddon für den dritten Krieg um Armageddon mit Black Templar und Salamanders Armeelisten. Es kam halt ständig geiler Scheiß raus, ne? Also das war wirklich da, wo ich auch wirklich aktiv dann viel gespielt habe. Und diese dritte Editions Grundbox waren auch in unserem Freundeskreis. Ich habe halt Space Marines gespielt damals und ich habe bestimmt, meine Space Marine Armee bestand, glaube ich, zu 80% nur aus Teilen aus mehreren Grundboxen, ne? Weil da waren Multipart Space Marine Plastik Kits drinne. Und das ist im Prinzip auch die große Veränderung in der dritten Edition. Das Spielsystem wurde weiter vereinfacht, mehr convenient, sag ich mal, Großmassenschlachten zu spielen, was aber auch durch den technischen Fortschritt im Plastikspritzguss natürlich irgendwie fußte, denn auf einmal hatte so gut wie jede Fraktion Multipart-Plastik-Kits und du konntest einfach dir viel größere Armeen mit viel mehr Freude zusammenstellen, weil du und einfach schneller, ne? Du hast nicht mehr alles in Metall gehabt und sowas, sondern hast wirklich Multipose Space Marines gehabt. Das waren fantastische Boxen, die ja bis heute in der kleinen abgeänderten Form immer noch die Dinger aus der dritten Edition sind quasi, ne?
Ja, war ja auch für mich eine ganz große Zeit. Das war auch für mich der Zeitraum, wo ich auch extrem viel mich mit Warhammer 40.000 beschäftigt habe, wo ich sag mal, in meinen jungen Punk-Jahren auch die Orks sogar den Weg auf meine Kutte fanden in Form von einem riesigen Death-Skull-Schädel im Schachbrettmuster hinten auf meiner Kutte.
Geil.
Wurde sogar auf dem Force Attack darauf angesprochen.
Da habe ich auch noch eine witzige Anekdote zu meiner Kindheit, wirklich als kleiner Bub.
Hau raus.
Denn im Regelbuch, hatte ich vorhin noch gesehen, warte mal. Genau, im Regelbuch zweite Edition auf Seite 90 ist so ein richtig düsteres Artwork. Ich glaube, das ist auch von John Blanche, von so Makropolgängern, die alle so ganz wirklich ekelhaft aussehen und alle eklige. Der eine hat so Messer als Fingerkuppen und da habe ich tatsächlich, das habe ich so als Sechsjähriger mir angeguckt und da ist so ein Typ bei, der hat eine abgehackte Hand und stattdessen so ja Bandagen um den Armstumpf oder einen Handstumpf und da ist so eine richtig abgewetzte, vermoderte Energieklinge eingearbeitet mit Holzflöcken und Bandagen, wie gesagt. Und weil ich als Kind immer keine Hände malen konnte, hatten viele meiner Figuren immer so Schwerter als Hände, die so mit Bandagen da angefügt wurden. So.
Und dann hast du ja nur abgekupfert, statt deine Fantasie spielen zu lassen.
Das hat mich stark geprägt. Und ich sehe es bei meiner großen Tochter auch. Natürlich hat man hier in meiner Wohnung, wo alles voll steht mit Warhammer und Fallout und irgendeinem anderen crazy Stuff, viele Artbücher und sowas. Meine große Tochter liebt das und die fängt auch schon Sachen an, so in ihre Bilder zu portieren. Ne? Das ist schon spannend.
Ach, cool.
Ja.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon das erste Waldbild meines Sohnes bekommen, auf dem ein Truck mit einer schießenden fetten Wumme, Orks sind da zu sehen. Super.
Also schön, wie die Kinder einfach sinnvolle Sachen machen. Kann man stolz drauf sein.
Absolut. Ist auch hängt auch bei mir an der Wand. Das ist ja wohl das Bild überhaupt.
Ja.
Richtig stark.
Auf jeden. Also, als Fazit kann man sagen, zweite Edition. Zweiter Krieg um Armageddon, dritte Edition, dritter Krieg um Armageddon, kann man sich super merken.
Ja.
Wir steigen in dieser kommenden Staffel jetzt voll in die zweite Edition. Da ziehen wir uns 90% der Inhalte, die man so braucht. Habe ich aber auch noch dieses Shadow War Armageddon Regelbuch hier liegen. Das war ja der Killteam-Vorreiter mit quasi aufgebohrten original Necromunder Regeln. Und da ist auch eine kleine Einführung zum zweiten Krieg um Armageddon drinne.
Bin ich mal gespannt. Berichte mal.
Auf jeden Fall.
Es ist sowieso interessant, wie Andy das ja schon sagte, also wie doll sich die Geschichte rund um den dritten Krieg nachher auch verändert hat. Also im Laufe der Zeit. So,
total.
Irre. Also ich erinnere mich da auch noch an kann ich ja kurz erwähnen, das war ja damals hat Games Workshop aufgrund der Popularität natürlich in vielen Städten ihre Läden gehabt und dort wurde tatsächlich zum ersten Mal, also ich wüsste jetzt nicht, wo ein anderes Spielsystem sowas schon mal gebracht hat zu der Zeit, rund um 2000 haben die das eine der ersten weltweiten Kampagnen angefangen und haben bei dieser Kampagne, man konnte sich aussuchen, wer da mitspielt, ich weiß es echt nicht mehr, werde ich mich, wenn es um den dritten Krieg geht, nochmal mit beschäftigen. Da haben sie halt 2000 den dritten Krieg um Armageddon gespielt und konnten dann halt da so weltweit irgendwie Einfluss nehmen drauf. Also finde ich auch irgendwie spannend. Und und auch noch in anderen Systemen tauchte Armageddon auf. Also wie du schon sagtest, Necromunda, dann nachher Epic Armageddon gab's.
Epic Armageddon, da war sogar die Edition nach dem Krieg benannt, ne?
Ja, 2003. Kam die raus.
Ja, nice. Ich erinnere mich noch an diese orange-braunen Spielfelder, ne? Da haben sie echt mal den Look so ein bisschen geändert.
Mhm.
Sieht man auch in den Ork-Modellen von damals.
Dem Look. Ich habe just heute beim Durchwühlen meines Dachbodens, weil ich echt noch einen der Kodizes gesucht habe, habe ich noch meine alten Epic-Bücher in der Hand gehabt.
Stark.
Richtig lustig.
Cool.
Musste ich auch sofort dran denken, da ist ein Gargant. Oh, Stampfer. Und musste ich aber zeitnah runter, weil Schwiegermutter kam.
Sehr, sehr gut. Ja, wir freuen uns auf eine weitere Staffel Armageddon-Kriege. Ihr hoffentlich auch.
Ja.
Und wir hören uns, ne? Also jetzt
absolut.
Kommen wir noch mal, Playlist müssen wir noch machen.
Playlist.
Oh, fast vergessen. Dann sag mal, was hast du denn heute auf der Kette?
Also, weil eine große, große Liebe im zweiten Krieg um Armageddon Einzug hielt, habe ich mich für ein Liebeslied entschieden. Romeo and Juliet von Sergei Prokofjew mit dem tschechischen...
Sergei. Hä? Bester Sergei.
Bester Sergei?
Bester Sergei. Für mich so. Einer meiner liebsten Sergei ist der Sergei.
Ach so, bester Sergei. Genau, und da die Suite Nummer 2. Die hätte ich gerne.
Machen wir. Sehr schön. Ja, mache ich ein bisschen Kultur auch, ne?
Aber sowas von, als ob wir jemals irgendwie was anderes hier machen.
Und deswegen nehme ich nur für Heiner und seine tolle Community-Frage Time After Time von Cyndi Lauper. Gut, Freunde. Wir verabschieden uns und wir uns brennt es unter den Nägeln, über den Zweiten Krieg um Armageddon zu sprechen. Und den Anfang macht der Primarch der Blood Angels. Und mit Sanguinius starten wir dann in die Vorgeschichte zu Armageddon. Viel Spaß damit und wir sehen uns dann in 14 Tagen oder so.
Ja. So ungefähr.
Tschüssi.
Bis dann. Tschüss. Ciao.